Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Blume, altes Haus. Ich steige jetzt mal ein zu unserem kleinen Podcast mit einer gehörigen Portion Empörung, schlechte Laune, Enttäuschung, Unmut, Groll, ja, darf ja auch mal sein.
Das merkt man Ihnen gar nicht
an. Mit der Leitfrage, ist das Leben eines Milliardärs in unserer Gesellschaft eigentlich wichtiger als das eines armen Flüchtlings? Und wenn ich mir angucke, mit welcher Inbrunst und Stetigkeit unsere Medien, ja, das wirklich bedauernswerte Schicksal der Besatzung dieses Privat-U-Boots Titan verfolgt haben, und wie kursorisch wir am Ende abgetan haben, dass 500 Leute im Mittelmeer ertrunken sind, auf der Flucht vor unwürdigen Lebensbedingungen. Wenn ich mir also dieses Ungleichgewicht angucke, würde ich sagen, ja, in unserer Gesellschaft ist das Leben eines Milliardärs wichtiger. Und das finde ich zum Kotzen.
Ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, es gibt mehr Aufmerksamkeit für das eine und weniger für das andere. Dahinter steckt aber nicht die absichtsvolle, wie soll man sagen, Bemessung, Aufwiege von Bedeutung oder gar Wert, wenn Sie den Begriff auch noch nehmen wollen. Das wäre natürlich echt gemein. Natürlich ist jedes Leben gleich viel wert, aber nicht jedes Leben zieht gleich viel Aufmerksamkeit auf sich. Also auch nicht jeder Tod. Das liegt doch irgendwie auf der Hand. Das ist menschlich und das können Sie beklagen. Und in solchen Momenten, wenn da Live-Berichterstattung, haben wir auch gemacht bei RTL, Sondersendungen, Sonderberichterstattung über so ein total verdichtetes Drama dieser Leute in der kleinen Tauchkapsel, die Titanic anschauen wollten, verfolgt werden. Und ja, das Flüchtlingsboot eine Menge Aufmerksamkeit bekommen hat, weil es natürlich für die Flüchtlingskrise und das ganze Desaster steht. Aber bei weitem nicht so viel, gebe ich Ihnen völlig zu.
Es ist doch eine Perversion.
Das ist doch nur menschlich.
Na, aber was ist das für ein komisches Argument? Es ist nur menschlich. Es ist auch menschlich, sich in die Fresse zu hauen. Das ist trotzdem nicht in Ordnung. Was soll denn das? Ich kritisiere doch gerade, wie unsere Öffentlichkeit vermittelt durch die Medien, die ja angeblich, dachte ich, so verantwortungsvoll sind heute, ja, so achtsam und auch so rücksichtsvoll und sich ihrer Verantwortung so bewusst sind und so weiter. Pustekuchen, wenn es um sowas geht, irgendwie, dann zählt nur die Auflage, zählt nur die Klickzahlen. Und ob Spiegel Online oder Bild-Zeitung, das spielt in Wahrheit alles gar keine Rolle. Alle waren an diesem Rattenrennen mit drin, wo praktisch die Stunden rückwärts gezählt wurden, bis der Sauerstoff alle ist. Und zwar nach der Dramaturgie eigentlich von so einer Reality Doku-Soap auf RTL, meinetwegen.
Aber das ist doch jedes Mal so. Also wir hatten ja auch, wenn Sie sich erinnern, die chilenischen Bergbauarbeiter in der Grube. Die mussten auch gerettet werden, total aufwendig. Da hat die ganze Welt mitgefiebert. Dann gab es diese auf den Philippinen diese Kindergruppe, jugendliche Gruppe, die in irgendeine Grotte getaucht war und dann abgeschnitten wurde vom durch steigendes Wasser.
Thailand.
Die musste auch gerettet.
Thailand.
Das musste auch gerettet. Die mussten auch gerettet werden. Auch das hatte so eine atemlose, live-artige Berichterstattung, weil das Drama sich verdichtet. Wohingegen, und das meine ich jetzt wirklich nicht zynisch, wohingegen natürlich das Flüchtlingsdrama sich in guten Teilen im Dunkel der Nacht abspielt und der ganze Plan der Menschen, die auf diesen Booten sitzen, die auf diese Boote getrieben werden, natürlich darin besteht, es klandestin zu machen. Also es möglichst unerkannt, abseits der Aufmerksamkeit, an Land zu schaffen. Also der Spielaufriss, wenn Sie so wollen, wenn Sie mal so nennen darf, ist natürlich ein total Unterschied.
Da haben Sie recht, medientheoretisch und medienpraktisch haben Sie natürlich recht. Es nimmt dem Vorgang aber nichts an Widerwärtigkeit, denn was Sie eben gesagt haben, ist ja auch nur die halbe Wahrheit. Der andere Teil der Wahrheit ist natürlich dann eben doch finsterer. Wir als westliches Publikum können uns natürlich mit diesem zu unseren im weitesten Sinne gehörenden Kulturkreis, gehörenden Leuten da in diesem U-Boot viel, viel besser identifizieren als mit den armen Schweinen in diesem Flüchtlingsboot. Und ehrlich gesagt, wollen wir uns auch mit denen in dem Flüchtlingsboot gar nicht so identifizieren, denn da kommen immer neue nach und wir wollen sie ja auch gar nicht haben. Denn der Umstand, warum die ertrunken sind, es war ja kein Unglück, kein Unfall, so wie dort vor der neufundländischen Küste, sondern es war ja ein absichtsvolles Inkaufnehmen der europäischen Gesellschaft, die diese Leute nicht haben will. Und darin liegt doch die besondere Perversion. Wir wissen alle, dass die griechische Küstenwache Pushbacks macht, das heißt, die Leute einfach zurückschickt. In diesem Fall hat man einfach dieses, im Prinzip diesen Seelenverkäufer, so nannte man früher solche brüchigen Schiffe, begleitet in den Tod. Die hat einfach zugeguckt, die hat einfach daneben gesessen und hat im Prinzip nichts gemacht. Und das ist zum Himmel schreiend.
Sie müssen sich jetzt aber entscheiden, worüber Sie sich aufregen wollen. Ob das wirklich zweierlei Maß ist, wie Sie ja am Anfang sagten, so ungefähr nur weil diese Menschen eine andere Hautfarbe, einen anderen Kulturkreis als Heimat hatten, achtet man nicht auf sie, weil man diesen Kulturkreis vermeintlich für weniger wertvoll ansieht. Das ist natürlich vollkommener Quatsch. Wenn in der Tauchkapsel nur Muslime oder nur Schwarze, nur andere Hautfarben gesessen hätten und nicht Weiße, wäre es genauso spannend, genauso verfolgt worden. Das hat auch mit der Hautfarbe
das
der
Geld Herkunft der Menschen... Das Geld transgrediert rassische Grenzen. Da saß ein pakistanischer Vater mit seinem pakistanischen 19-jährigen Sohn drin, der mir übrigens am meisten leid hat, der arme Junge. Was hat der in dieser verkackten Kapsel dazu suchen?
Der wollte vor allem nicht da rein.
Aber wirklich, also das ist, da kann man mal sehen, wohin das Patriarchat führt. Irgendwie, es tötet buchstäblich die eigenen Söhne. Aber Geld ist natürlich wichtiger als Religion und Herkunft. Das ist ja klar.
Das stimmt nicht. Wenn die Menschen bettelarm gewesen wären, wenn das eine Freifahrt gewesen wäre, wäre es immer noch so spannend beziehungsweise atemberaubend dramatisch gewesen, so wie die armen Teufel in der Grube in Chile. Das waren doch keine reichen Leute. Und trotzdem hat man alles aufgewendet, was man hatte, um sie zu retten. Und die ganze Welt hat das verfolgt. Sie können sich über die Asylpolitik der EU aufregen, die zu solchen Unglücken nicht, wie ich finde, kausal führt, aber
irgendwas damit zu tun hat?
Ja, natürlich hat sie was damit zu tun, weil die Europäische Union nicht bereit ist, jeden aufzunehmen, der kommen möchte. Denn dann könnte man sie alle mit einer Fähre holen und müsste es keine Schlepper geben. Das Problem sind die Schlepper und dass niemand den Schleppern das Handwerk legt und dass niemand den Leuten sagt, Achtung, das funktioniert so nicht, wenn ihr keinen echten Asylgrund habt und Armut ist keiner, darüber sprachen wir kürzlich schon, dann könnt ihr nicht kommen, dann könnt ihr zumindest nicht einfach so auf eigene Faust kommen. Das macht das Drama an Bord dieses Schiffes und das Sinken und das schreckliche Sterben im Wasser nicht kleiner oder weniger schlimm, aber es ordnet es ein.
Ich bin das Einzige, wo ich sozusagen auch ehrlich gesagt ratlos bin, ist, ich habe natürlich auch keine richtige Antwort auf meine Empörung und aus meiner Empörung folgt natürlich auch gar nichts. In dem Sterben im Mittelmeer gucken wir Europäer nun schon seit mehreren Jahren zu. Und irgendwie verdauen wir es moralisch. Ich weiß nicht genau, wie wir das machen als Gesamtgesellschaft. Ich komme damit persönlich immer nur klar, indem ich dann einfach weggucke und es einfach wegleugne. Aber wir machen uns dort die Hände nur deshalb nicht blutig, weil das Mittelmeerwasser sie uns sozusagen gleich wieder sauber wäscht. Aber wenn wir alle jetzt in den Sommerferien im Mittelmeer baden, sollten wir auch mal überlegen, was da sonst noch so los ist und wer da sonst noch so geschwommen ist. Und zwar unfreiwillig. Und das ist mein letztes Wort zu diesem Thema.
Ja, das sollte man. Die Lösung liegt aber nicht in einem unbegrenzten Mitleid, das dann zur unbegrenzten Aufnahme führt. Das funktioniert einfach nicht. Und man macht es sich was vor, dass man ein besserer Mensch wäre, wenn man nur Mitleid hätte. Und nur ganz viel Mitleid hätte. Das macht weder die Lage besser, noch die Menschen besser. Gut, wenn wir das fertig haben, Augstein, dann komme ich jetzt mit dem Thema, das mich aufgeregt hat und das lange nicht so ratlos enden darf, wie Sie gerade geendet sind oder wie wir beide geendet sind bei dem Thema dieser Tauchfahrt beziehungsweise der gestorbenen und ertrunkenen Flüchtlinge. Nämlich der Frage, ob man sich dieser Tage für immer mit der AfD abfinden muss und mit ihren 20 plus, vielleicht sogar bei 30 plus Prozent in Ostdeutschland und satt in den 10er Prozenten, nahe 20 vielleicht irgendwann, in Westdeutschland abfinden muss. Und ich bin, obwohl ich jetzt auch keine schnelle Antwort habe, einfach nicht bereit dazu. Ich lehne es ab, die Option zu sagen, naja, in anderen Ländern Europas ist das ja auch so. In manchen regieren die sogar schon, die Rechtspopulisten bis Rechtsextremen. In vielen anderen Ländern regieren sie zumindest mit oder sind stärkste Oppositionsparteien. Das wird dann halt bei uns auch so sein. Wenn das eintritt, dann verlasse ich das Land.
Ja gut, bis hierhin bin ich Ihnen noch ernsthaft gefolgt und habe irgendwie gedacht, wie ich Ihnen jetzt antworten soll. Jetzt haben Sie sich mit der letzten Bemerkung natürlich selber die Knie weggeschlagen, weil Sie durch diese Bemerkung, dann verlasse ich das Land, selber deutlich gemacht haben, wie unsinnig Ihre eingangs aufgestellte Bedingung ist. So, ja, das akzeptiere ich nicht
Moment,
mehr.
Moment, ich wollte damit klar machen, ohne es amtlich anzukündigen, wie wichtig das ist, beziehungsweise was auf dem Spiel steht, was einem man selber auch aufs Spiel setzen sollte, um das zu verhindern. Hier geht's jetzt langsam um alles.
Ja, also ich meine, Ich muss jetzt, glaube ich, nicht unter Beweis stellen, dass die AfD eine Partei ist, die ich maximal widerlich finde. Das glauben Sie mir und das glauben mir vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer. Trotzdem kann ich mich erstaunlicherweise nicht über diesen Erfolg in dem Maße aufregen, wie Sie es jetzt tun und auch wie weite Teile der Kolleginnen und Kollegen es in den letzten Tagen und Wochen getan haben. Irgendwie ist es schräg. Und gestern kam dann, du denkst, es geht nicht mehr, dann kommt von irgendwo eine Studie daher, die man in der FAZ liest, eine Leipziger Studie, die festgestellt hat, können wir uns gleich über den Inhalt unterhalten, gemessen hat die rechtsextremen und ich weiß nicht was ausländerfeindlichen antisemitischen Einstellungen in diesem Osten gibt. Und die sind hoch und schlimm und so. Das Interessante daran war aber für mich, die sind seit 20 Jahren unverändert. Das heißt, es ist also nicht so, dass die Leute im Osten praktisch Nazi, Nazier, Narzissimus, es wird immer schlimmer, sondern ehrlich gesagt, es ist andersrum. Und ja, auch sehr schlimm, es verbessert sich da bloß einfach gar nichts. Und die AfD schöpft das jetzt alles ab. Und deshalb würde ich sagen, eigentlich ist es gut, dass es die AfD gibt. Ja, das ist jetzt sozusagen meine provokante These. Es ist gut, dass es die AfD gibt, denn jetzt sehen wir wenigstens mal, mit wem wir es da zu tun haben, was die Probleme sind. Jetzt können wir uns auch anders drum kümmern. Gar nicht so schlecht. Besser AfD-Wähler als Nichtwähler.
Das ist das Einzige, da gehe ich mit. Besser AfD-Wähler, damit man ihn sieht und damit er ins Helle tritt, als Nichtwähler. Aber es zu verharmlosen im Sinne von, naja, dann ist das eben so, das war schon immer so. Diese Partei in Thüringen ist offen rechtsextremistisch. Ihr Chef, Herr Höcke, ist amtlich gestempelter Faschist und Rechtsextremer. Und was sich natürlich verändert hat, ist das Absinken der Hemmschwelle. Die ganzen Leute, die AfD wählen, sind mit Sicherheit nicht alle und schon wahrscheinlich auch nicht in Mehrheit, sondern in der großen Mehrheit nicht Neonazis, aber sie wählen welche. Und das ist auch das Neue am Beispiel dieser klar kleinen, lächerlichen, wenn man so will, im großen Maßstab Landratswahl. Der Tabubruch ist keiner mehr.
Achso, die Landratswahl. Ja, Journalismus, Informationspflicht. Es geht natürlich, der Hintergrund ist natürlich die Landratswahl im Landkreis Sonneberg in Thüringen, von dem Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, genauso wenig gehört haben wie ich. Da muss sich jetzt aber keiner von uns schämen, denn es ist der zweitkleinste Landkreis in ganz Deutschland, besteht aus 50.000 Bäumen und 5 Nazis oder umgekehrt. Ja, ich weiß nicht. Da kann ich jetzt nur sagen, ob in China ein Sack Reis umfällt oder nicht, interessiert mich mehr, als ob in Sonneberg ein AfD-Landrat gewählt wurde. Ist so, ja.
Das interessiert Sie mehr?
Weil es für unser aller Leben wichtiger ist, was in China passiert, als was in Sonneberg passiert. Ich glaube, soweit, ja, schon. Ja,
man bringt jetzt gerade nicht weiter. Sonneberg steht ja für ein bisschen mehr. Sonneberg steht zum Beispiel dafür, dass das Projekt notfalls schließen sich alle Parteien, anderen Parteien zusammen, stellen dann Kandidaten auf und gewinnen dann gegen die AfD. Dass dieses Vorgehen, diese letzte Barriere, auch durchbrochen worden ist.
Ist ja auch ein Schwachsinnskonzept. Soll dann die CDU mit der Linkspartei zusammengehen? Ich meine, es ist irgendwie auch kurios und rührend und lustig und so. Aber so ist doch Politik nicht gedacht. Dass dann der ganze politische Betrieb seinen einzigen Daseinszweck darin findet, die AfD zu verhindern. Weil da kann ich die Leute echt verstehen, die AfD wählen. Dann musst du sagen, irgendwie, wenn du wirklich politisch wirksam sein willst in diesem Land, musst du geradezu die AfD wählen, weil das die Partei ist, wo die Leute am meisten hingucken, am meisten hinhören, die Medien, die Politiker, da werden sie alle echt nervös. Das heißt, du kannst als Ossi irgendwie 30 Jahre lang in irgendeiner komischen waldigen Ecke vor dich hinschimmeln, keine Socke interessiert sich für dich, aber wenn du AfD wählst, dann stehen sie da plötzlich alle und schicken irgendwie so die Umfrager und die Sozialarbeiter und dann fließt plötzlich das Geld in irgendeine Chipfabrik und ich weiß nicht was und so. Ich meine, da kann man nur sagen, so effizient sind selten Wählerstimmen eingesetzt worden. Klammer auf, wenn es denn so wäre.
In Westdeutschland gab es dieses Tabu. In der alten BRD gab es vielleicht einen ganz kleinen Bodensatz, der wählte irgendwelche neonazistischen Parteien, rechtsextremen Parteien. Aber dann war auch gut. Und zwar ganz egal, wie schlecht es einem ging. Was machte man nicht? Das war ein Tabu, das war ein, wie soll man sagen, eine
echte Hemmschwelle. Jetzt hören Sie mir noch mit Ihrem komischen...
Na, Moment. Und das finde ich das Entsetzliche, dass das im Osten offenkundig nicht gilt. Und die Leute, gibt es ja eine ganze neue Welle von Büchern, die sagt, oh, der Osten ist eigentlich ganz anders und der soll nicht immer mit dem Westen verglichen werden und der soll sich nicht so verhalten müssen, wie der Westen sich verhält, kann ich nur sagen, an der Stelle bitteschön ja. Ja, das wäre schon schön, wenn ihr auch euch darauf vereinigen und verständigen könntet, dass man Neonazis nicht wählt. Und das ist der Vorgang in Sonneberg. Es ist inzwischen ja selbst Ihnen egal, ob da ein Neonazi ein öffentliches Amt bekommt.
Mann, Herr Blume, das ist so interessant. Es ist echt komisch. Sie argumentieren wie so ein Kind. Das ist ja, macht Sie auch sympathisch und menschlich und so. Es ist nur einfach irgendwie so verwunderlich. Sie denken, weil ich das akzeptiere als Realität, heiße ich es auch gut. Nein, tue ich nicht. Sie stellen sich dahin und sagen, ich will das nicht, das darf so nicht sein. Und ich sage, es ist aber so und die Leute sind seit 20 Jahren so. Gucken Sie sich diese Umfragen mal an. Wir sollten einen Führer haben, der Deutschland zum Wohle aller mit starker Hand regiert. Volle Zustimmung 14%, teilweise Zustimmung 19% in allen sogenannten neuen Bundesländern. Eigentlich sind die Deutschen anderen Völkern von Natur aus überlegen. Volle Zustimmung 10%, teilweise Zustimmung 21%. Das heißt, da ist fast ein Drittel in den sogenannten neuen Ländern, die finden, dass wir Deutschen anderen Völkern überlegen sind. Ich meine, nehmen Sie das mal zur Kenntnis. Das sind Ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger, Herr Blume.
Also im Fußball, Herr Augstein, war das ja eine Zeit lang mal so und war ja auch nicht ganz schlecht. Das ist jetzt nicht mehr so. Und Spaß beiseite, das sind natürlich verheerende Zahlen. Aber was tun wir, was können wir dagegen tun, als nur zu sagen, tja, das war ja schon immer so, so ist er halt, der Ossi. Oder Teile der ostdeutschen Gesellschaft. Und das reicht mir nicht mehr. Das wird jetzt langsam, hört es auf, lustig zu sein. Ja,
dann nehmen Sie es ernst. Dann machen Sie jetzt dann, okay, alles klar, dann würde ich sagen, dann nehme ich Sie jetzt mal beim Wort. Dann sollten wir alle Sie beim Wort nehmen und uns gegenseitig und sagen, gut, was machen wir denn dagegen? Und dann kann ich nur sagen, dann starten Sie mal ein Demokratieaufbauprogramm Ost und messen Sie den Fortschritt im Osten nicht danach, ob die Fassaden in Görlitz alle schön gestrichen sind und ob da irgendwie die A20 gibt, auf der niemand außer mir, ich bin da nämlich neulich mal lang gefahren, jemals entlang tuckert, diese fantastische Nordautobahn, sondern dann messen Sie den Fortschritt im Osten tatsächlich mal an den Lebensbedingungen der Menschen dort und meinetwegen auch an den demokratieverträglichen Einstellungen und lassen sich da mal was einfallen. Schicken Sie mal wirklich Sozialarbeiter dahin.
Werbung.
Ihr wisst, Trading ist kein Spiel, sondern Handwerk. Wer aktiv handelt, braucht Kontrolle, direkten Marktzugang und eine Infrastruktur, die präzise Entscheidungen unterstützt. Genau das bietet mir die Trading-App TradeGate Direct. Entwickelt von Börsenprofis für erfahrene Trader und Privatanleger, die regelmäßig aktiv sind. Was mir gefällt, Orders laufen direkt über die TradeGate BSX, Europas liquideste Retailbörse, voll reguliert und ohne Umwege. Das bedeutet hohe Transparenz in der Preisbildung und enge Spreads. Die App ist auf Performance ausgelegt. Lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Intelligente Ordnertypen und ausführliche Performance Reports helfen, Trades gezielt zu steuern. Und ja, ihr bezahlt 0 Euro pro Trade. Depot, Kontoführung und Handel sind dauerhaft kostenfrei. Es können natürlich wie überall marktübliche Spreads anfallen. Hinter der App steht über 30 Jahre Börsenexpertise. Kein Startup, sondern die TradeGate AG mit Vollbanklizenz in Berlin. Wenn du öfters tradest und Wert auf saubere Ausführungen legst, probier TradeGate Direct. Depot in unter 10 Minuten eröffnen und sofort handeln. Den Link findest du in den Shownotes. www.tradegate.direct.
Ach, wissen Sie, vielleicht würde es reichen, jene Wähler an den Ohren zu fassen und mal an denselben auch ein bisschen zu ziehen, die eine Neonazi-Partei wie die AfD in Thüringen ist, einfach mal so wählen, weil sie glauben, das sei eine legitime Form des Protestes. Das ist keine legitime Form des Protestes. Da ist Klimakleben auf der Straße 100-mal legitimer. Sie dürfen wählen, wen Sie wollen, das stimmt. Aber es gibt eine Grenze, also eine, wie soll man sagen, moralische und inhaltliche Grenze, die Sie nicht überschreiten sollen. Die Partei ist zugelassen, keine Frage, sie kann gewählt werden, auch okay. Aber schön ist es ja wohl nicht, es ist
dilettant.
Moment, und wie wäre es zum Beispiel, nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Leute in Deutschland, die nicht wahrhaben wollten, was unter dem Führer alles so geschehen ist, wie die 20%, von denen Sie da gerade eben sprachen, die wurden mal durch ein KZ geführt. Und dann wurde ihnen mal gezeigt, was der Führer alles so angerichtet hatte, neben den tollen, tollen Autobahnen.
Ja, gut, vielleicht, jetzt vorsichtig mit diesen Analogien.
Vielleicht brauchen wir mal so ein kleines Erziehungsprogramm, mit Blick auf neonazistische Überzeugungen. Vielleicht müssen wir den Leuten mal klar machen, dass sie sich den Saft abschneiden und dass sie dieses Mal nicht rausgepaukt werden ökonomisch, wenn sie dafür sorgen, durch solche Einstellungen, solche Wahlverhalten, dass niemand mehr in ihrem Saftladen vom Landkreis investieren
möchte. Ich glaube,
das nächste Mal bin ich nicht bereit, Sie merken, ich werde jetzt langsam ein bisschen sauer. Das nächste Mal bin ich nicht bereit, für Sonneberg meinen Soli zu zahlen, den ich immer noch zahle, nachdem die diese Wahl gemacht
schwarze
haben. Dann sollen
Pädagogik.
Sie mit ihrem Ding untergehen.
Ja, schwarze Pädagogik funktioniert aber nun mal nicht.
Sie was können, ist schwarze Pädagogik?
Schwarze Pädagogik ist das, was Sie gerade gesagt haben, irgendwie, ich stoße dich da mit der Nase rein, hier in deinen eigenen braunen Dreck, damit du irgendwie mal Manieren lernst, demokratische Manieren, die werde ich dir schon beibringen. Und wenn du sie nicht freiwillig lernst, dann übe ich eben Zwang aus. Ich glaube, so bringt man Demokratie und die Liebe oder die Achtung vor der Demokratie Leuten nicht bei. Das muss man irgendwie anders machen. Und ich würde sagen, in Deutschland, ich meine, was ich so interessant finde, in Westdeutschland endete die Nachkriegszeit kurz vor der Wiedervereinigung. Ja, also kurz davor, ich meine, die Weizsäcker-Rede, die berühmte, war Mitte der 80er Jahre, wo die ganz Deutschland sozusagen von dem Bundespräsidenten sich erklären ließ und es auch annahm, dass der Verlust des Zweiten Weltkriegs keine Niederlage war, sondern ein Gewinn für das Land. So lange hat es gedauert. Das heißt, es hat bei uns 40 Jahre nach dem Krieg gedauert, bis wir im Westen soweit waren, wirklich zu verstehen, was da passiert war und wirklich, und viele haben es ja immer noch nicht verstanden und so. Und ich würde sagen, der Osten hatte diesen Verwestlichungsprozess halt nicht in dem Sinne wie die Leute im Westen. Und der Osten ist jetzt erst seit 30 Jahren sozusagen Teil dieser neuen Wertegemeinschaft. Ich glaube, sie müssen den Leuten mehr Zeit lassen, sie müssen den Leuten mehr Geduld entgegenbringen und es immer sehen im Verhältnis zum europäischen und sonstigen Ausland, wo solche rechtspopulistischen Parteien, nein, ganz kurz, es ist deshalb wichtig, weil sie wollen den Leuten sagen, dann guckt mal, wo ihr landet. Dann können die Leute sagen, ja, wie, was willst du eigentlich? Da landen wir in Polen, da landen wir in Ungarn, da landen wir in Dänemark, da landen wir in Schweden, da landen wir in Italien irgendwie. Alles komplett normale europäische Länder, mit denen wir sonst sehr, sehr gut zu tun haben, wo überall starke rechtspopulistische Parteien wirken oder sogar in der Regierung sind. Und in Frankreich demnächst auch. Das ist ja das Problem, Herr Blome. Ihr Abschreckungseffekt, der zieht ja gar nicht mehr.
Naja, der Abschreckungseffekt, finde ich, kommt aus der Vergangenheit. Aus der besonders sehr deutschen, sehr schlimmen Vergangenheit. Das sollte doch eigentlich für die nächsten 2.500 Jahre gereicht haben, würde ich vorschlagen. Und wenn Sie sagen, man muss mehr Geduld haben, dann kann ich nur sagen, da werden mir jetzt gleich die Augen feucht. Denn ich hätte Geduld und wäre bereit, wenn man so will, zu sagen, okay, das braucht, das hat auch in Westdeutschland, also in der alten BRD, hat es auch eine ganze Zeit gebraucht. Aber dann würde ich gerne eine Entwicklung sehen, die zumindest in die richtige Richtung geht. Und jetzt haben wir doch alle miteinander den Eindruck, es geht genau in die falsche Richtung. Übrigens ist die Partei AfD eine der ganz wenigen größeren rechtspopulistischen Parteien in Europa, die sich radikalisiert, derweil sie größer wird. Alle anderen haben sich in die Mitte bewegt, sich in Anführungsstrichen verbürgerlicht, derweil sie größer geworden sind und deswegen sind sie auch größer geworden.
Das liegt aber an was anderem. Das liegt natürlich daran, dass wir aus der Mitte heraus diese Partei radikalisieren, indem wir sie sozusagen immer weiter nach rechts außen schieben, indem sie haben ja auch immer, der Hitler-Vergleich liegt praktisch direkt auf der Hand, praktisch Nazi und so weiter. Da wäre ich ehrlich gesagt dann auch nochmal vorsichtig, weil der Holocaust ist nochmal was anderes als das, was da in Thüringen passiert. Und jetzt so zu tun, als wenn das alles Nazis, ich finde, da wäre ich gerade mit Blick auf die deutsche Geschichte mit dieser Terminologie sehr, sehr vorsichtig, denn das kommt einer Verharmlosung der Verbrechen des Nationalsozialismus stand schon sehr, sehr nah.
Zum Vergewissern, ich habe gesagt, Neonazi oder Rechtsextrem. Und ausdrücklich würde ich noch einmal sagen, die allermeisten Wähler der AfD sind das nicht, aber die, die sie wählen, sind es. Und darum geht es mir.
Gut, das habe ich schon verstanden. Keine Missverständnisse in dieser Sache, alles klar, Blome. Nur offen bleibt natürlich, was jemand wie Sie denn vorschlägt zu tun, außer Ihrer schwarzen Droh- und Unterdrückungspädagogik fällt Ihnen ja auch nichts ein,
doch,
um die AfD klein zu kriegen. Und übrigens sind Sie da ja auch nicht alleine, denn der CDU-Chef Merz, der gesagt hat, er werde das AfD-Ergebnis halbieren, das hat er vor 3-4 Jahren gesagt und seitdem auch nicht wieder wiederholt, dem fällt ja nur ein, jetzt aufmerken, auf die Grünen zu schimpfen, was natürlich total Banane ist und total Gaga ist, weil die braucht er ja nächstes Mal wieder als Koalitionspartner und hat sie auch in ganz vielen Bundesländern als Koalitionspartner. Sie werden der AfD mit diesen Mitteln nicht Herr.
Also, wenn Sie das taktische Argument bringen, du sollst nicht auf den zukünftigen, deinen zukünftigen Koalitionspartner in der Bundesregierung einschlagen, dann haben Sie einen Punkt, dann liegt Friedrich Merz falsch. In der Sache, im grundsätzlichen Spielaufriss, liegt er richtig. Denn das, was die Menschen zur AfD treibt, ist natürlich die Übergriffigkeit dieser Bundesregierung und die schaut halt sehr grün lackiert aus. Das Heizungsgesetz, dass Menschen, deren Häuser, die in Regionen leben, wo die Häuser in West wie in Ost nicht so rasend viel wert sind, zu einer Investition zwingt, die in keinem Verhältnis mehr zum Wert des Hauses steht oder der Wohnung steht, die werden natürlich sich von den Grünen angegriffen fühlen und von, wie gesagt, der überschießenden missionarischen Eiferleistung dieses Teils der Bundesregierung. Und gegen den will Friedrich Merz vorgehen. Das ist nicht so falsch gedacht, um quasi der AfD diesen Zulauf abzugraben, ihn umzulenken zu ihm. Einziger Haken, so schrill wie die AfD in Sachen Klimaschutz und Klimawandel, kann die CDU niemals werden. Die AfD kann jedenfalls immer sagen, Klimawandel gibt es gar nicht, Erderwärmung ist gar nicht menschengemacht, ihr könnt uns alle mal. Das kann die CDU, wenn sie den Kanzler stellen will, niemals sagen. Insofern ist es eine Sackgasse, in die er fährt, ja. Auch wenn die Sackgasse in die richtige Richtung weist.
Ich glaube,
war das jetzt ein tolles Bild?
Nee, war es nicht.
Eine in die richtige Richtung weisende Sackgasse.
Ja, das haben sie ganz, ganz toll gemacht, Herr Klugmann. Wirklich, ich bin schwer beeindruckt, wie sie es gemacht haben. Ich fürchte nur, dass der ganze Ansatz nicht richtig ist, denn die Grünen, die FDP, die SPD und die CDU, die können sich mit politischen Argumenten versuchen, gegenseitig Wähler wegzunehmen. Die AfD ist in diesem engeren Sinne gar keine politische Partei und deshalb werden sie ihr so auch die Wähler nicht wegnehmen. Und das sehen Sie doch an der eingangs zitierten Studie. Seit 20 Jahren haben sich die Einstellungen der Leute dort nicht verändert. Und die AfD ist jetzt ganz besonders groß. Zwischendurch war sie ein bisschen kleiner, früher war sie dann noch größer oder war sie auch schon sehr groß wegen des Euros und dann wegen der Ausländer. Jetzt vielleicht wegen des Krieges. Das heißt, die AfD ist die Partei der jeweils Unzufriedenen. Sie werden natürlich in so einem Land mit 80, 90 Millionen Leuten nie alle zufrieden machen. Das heißt, einen bestimmten Satz an Menschen werden sie immer haben, die unzufrieden sind. Dass es jetzt 20% sind, ist vielleicht eher das Problem. Aber politisch, so ich drehe hier den Heizungsregler ein bisschen rauf, ja, da den Benzinregler ein bisschen runter oder umgekehrt. Das ist der falsche Ansatz. Diese Leute müssen sie im Prinzip sozial, psychologisch erreichen. Verstehen Sie, was ich meine?
Ja, ich verstehe das. Das ist ja aber, glaube ich, die entscheidende Frage. Wenn Sie sagen, es sind Unzufriedene, da würde ich noch einen draufsetzen und sagen, das sind Menschen, die sich zu Recht oder zu Unrecht in irgendeiner Form ohnmächtig gegenüber diesem Tsunami von Krisen und Veränderungen fühlen. Und zwar egal, ob sie ganz arm sind oder ob sie in den 30 Jahren nach dem Untergang der DDR wieder einen gewissen Besitzstand, Wohlstand erreicht haben. Fühlen sie sich von neuerlicher, gar disruptiver Veränderung durch diese Krisen bedroht? Wenn das so ist, dann wäre das ja noch ein rationales Konzept. Da passiert was, ich habe Sorge davor. Und dann kommt jemand, der nimmt mir die Sorge, indem er was mit dem Problem macht. Dann könnte man ja sagen, muss die Ampel nur ein bisschen besser regieren lernen, ein bisschen besseres Handwerk machen, nicht so übers Ziel hinausschießen, etc. etc. Und wenn dann meinetwegen noch der Krieg endet, die Energiepreise vielleicht wieder ein bisschen fallen, die Inflation zurückgeht, dann ist schon ganz viel von diesem Krisendruck von diesen Leuten genommen und dann werden sie wieder in Anführungsstrichen normal. Ich bin noch nicht sicher, ob es klappt. Aber das wäre ja die einzige wirkliche Herangehensweise für eine normale, vernünftige Regierung, / Opposition, den Leuten den Grund zu nehmen, der sie so sauer, wütend, ohnmächtig, zornig, was auch immer macht oder fühlen lässt, dass sie aufhören, AfD zu wählen.
Gut, pass auf, also da kriege ich jetzt keinen Knopf rangemacht, wie man bei uns in Hamburg sagt. Aber zum Ende unserer heutigen kleinen Sendung kommt die positive Nachricht, damit wir Sie auch alle nicht schlecht gelaunt entlassen, sondern frohgemut und beschwingt, denn die Bundesjugendspiele stehen vor dem Aus.
Werbung.
Ihr wisst, Trading ist kein Spiel, sondern Handwerk. Wer aktiv handelt, braucht Kontrolle, direkten Marktzugang und eine Infrastruktur, die präzise Entscheidungen unterstützt. Genau das bietet mir die Trading-App TradeGate Direct, entwickelt von Börsenprofis für erfahrene Trader und Privatanleger, die regelmäßig aktiv sind. Was mir gefällt, Orders laufen direkt über die TradeGate BSX, Europas liquideste Retail-Börse, voll reguliert und ohne Umwege. Das bedeutet hohe Transparenz in der Preisbildung und enge Spreads. Die App ist auf Performance ausgelegt. Lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Intelligente Ordnertypen und ausführliche Performance-Reports helfen, Trades gezielt zu steuern. Und ja, ihr bezahlt 0 Euro pro Trade. Depot, Kontoführung und Handel sind dauerhaft kostenfrei. Es können natürlich wie überall marktübliche Spreads anfallen. Hinter der App steht über 30 Jahre Börsenexpertise. Kein Startup, sondern die TradeGate AG mit Vollbanklizenz in Berlin. Wenn du öfters tradest und Wert auf saubere Ausführungen legst, probier TradeGate Direct. Depot in unter 10 Minuten eröffnen und sofort handeln. Den Link findest du in den Shownotes. www.tradegate.direct.
Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen sonst so ist. Für mich kommt diese Nachricht zugegebenermaßen ungefähr 40 Jahre zu spät. Ja, aber immerhin. Immerhin ist es jetzt soweit, weil es war eine große Horrorveranstaltung, eine staatlich organisierte Demütigung, eine staatlich organisierte Unterdrückung von Leuten. Ja, ich war nicht so sportlich und es war eine absolute Vollkatastrophe. Und ein Glück, dass meine Enkel das wenigstens nicht erleben müssen.
Ihre armen Enkel, kann ich nur sagen. Ihre armen Enkel, die dann wieder behütet die Schneeflöckchen auf dem Ponyhof des Lebens. Und irgendwann stellen die fest, oh, da draußen im Leben,
ja,
da herrscht Wettbewerb. Vielleicht sogar Wettkampf, denn das ist ja das, was jetzt passieren soll. Die Bundesjugendspiele werden vom Wettkampf auf einen Wettbewerb im, keine Ahnung, was Wattebursch, Weitwurf, heruntergestuft. Es soll nicht mehr geguckt werden, wie weit ist jemand beim Weitspringen gekommen, sondern ist er in bestimmten Abteilungen gelandet, also ja, bisschen, Mittel, ganz toll oder so.
Ja, progress, not perfection. Das wäre die vernünftige Art und Weise, Kindern Sport beizubringen, ist sozusagen sie an ihren eigenen Maßstäben zu messen und nicht irgendwie an denen von irgendeinem Anabolika gesättigten Typen, der irgendwie nichts in der Birne hat, aber dafür schon den ganzen Tag irgendwie als 12-Jähriger in der Muckibude rumhängt und so und dann auch als Bulli auf dem Schulhof die Leute verkloppt und so. Aber im Fußball ist er ganz groß und deshalb wird er auch alle als Erster gewählt und so. Ich habe immer als Letzter auf der Bank gesessen. Niemand wollte mich in seiner Sportmannschaft haben. Nicht mal meine besten Freunde konnten in dem Punkt dann über ihren Schatten sprechen. Es war ein Horror. Und ich sage Ihnen noch was. Mein Sportlehrer, das ist mein Kindheitstrauma und deshalb kommt das jetzt hier alles auf den Tisch. Das wird jetzt alles rücksichtslos veröffentlicht. Mein Sportlehrer kam aus Argentinien und war ein Flüchtling vor der argentinischen Diktatur, hatte aber den Faschismus offensichtlich einfach mitgebracht auf seiner Flucht und hat immer gesagt, es gibt das gesunde Obst und es gibt das faule Obst und das faule Obst steckt das gesunde Obst an und deshalb muss es vom gesunden Obst abgesondert werden. Und raten Sie mal, wer das faule Obst war. Das war ich. Das sitzt.
Und weil ein argentinischer.
Das sitzt heute noch.
Weil ein argentinischer Fascho aus Versehen, wie auch immer, nach Deutschland gekommen ist und sich dann in Ihre Schule verirrt hat, müssen wir jetzt die Bundesjugendspiele abschaffen? Ist es das, was Sie sagen wollten?
Mann, und es wurden Listen aufgehängt, irgendwie so öffentlich, welchen Platz man hat. Wer war beim Laufen konsequent der Letzte? Ich, und das habe ich dreimal oder zweimal mitgemacht und danach habe ich einfach immer geschwänzt. Dann habe ich immer eine Runde ausgesetzt, mich hingesetzt, praktisch schön eine durchgezogen und dann wieder dazu und so, weil ich gesagt habe, Leute, ich habe darauf keinen Bock, das lasse ich nicht mit
euch
machen.
Aber Sie haben doch eine tolle Teilnehmerurkunde bekommen. Sie müssen auch mal mit kleinen Dingen zufrieden sein. Und jetzt mal Scherz beiseite. Dieses, und den Begriff benutze ich total selten, dieser Wokismus, wir müssen die Kinder behüten, Wettbewerb ist schlimm, Wettkampf ist noch schlimmer, weil da kommt womöglich einer als Erster rein und einer als Zweiter und irgendeiner ist halt Vorletzter und dann kommt auch noch einer. Kann es sein, dass das ganze Leben so ist? Kann es sein, dass man es vielleicht auch mal lernt, eine Niederlage einzustecken? Meinetwegen sogar, großes Wort, sich ein bisschen schämen zu müssen oder man kriegt das Gefühl, man sollte sich schämen oder man wird vielleicht sogar ein bisschen gedemütigt und dann nimmt man es mit und steckt es
für
weg.
Ihren Körper. Das ist das Schlimmste, was Sie mit Jugendlichen machen können, und zwar Jungs und Mädchen. Das ist mal ein Fall, wo auch die Jungs irgendwie echt am Arsch sind. Sonst macht man sich ja immer nur Sorgen, irgendwie so, dass es den Mädchen so schlecht geht. Irgendwie kann ich nur sagen, dann guckt euch mal einen pubertierenden Jungen an, den man immer zu beim Sportunterricht sagt, irgendwie, dass er eine fette, faule Sau ist, irgendwie so, der nicht in die Plünnen kommt. So. Nein, das ist total furchtbar. Sie nehmen Leuten für ihr ganzes Leben lang irgendwie das Selbstbewusstsein, das Selbstwertgefühl und auch ein positives Körpergefühl. Da können Sie Verheerungen anrichten. Sie können sich das gar nicht vorstellen. Die Bundesjugendspiele sind ein postfaschistischer, patriarchalischer, militaristischer Unterdrückungsdreck, der endlich weggehört.
Behelm, Augstein. Damit wären Sie quasi, da hätten Sie den Schlagball mit 200 Meter weit werfen können mit der Wut. Es fehlte wahrscheinlich an der Technik, wobei ich zugeben muss, rennen
im Deutschunterricht war ich auch immer ziemlich gut.
Ja, aber Deutsch ist nicht Bundesjugendspiele. Deutsch ist so Gerlande. Das interessiert auch keinen. Bundesjugendspiele, ich konnte sehr gut rennen Kugelstoßen musste man, glaube ich, auch machen oder eben werfen mit diesem Schlagball.
Wenn sie die Kugel gestoßen haben, flogen sie weg und die Kugel blieb liegen.
Nein, das Problem war, das ist ja wohl klar. Irgendwann auch mal, ich glaube, mehr als 30 Meter werfen, ich weiß nicht mehr genau. Und dann habe ich mich so angestrengt und dann habe ich irgendwas falsch gemacht, dann ist mir der halbe Arm weggeflogen. Es war einfach so schlecht gemacht, dass mir wirklich, ich hatte mir fast selbst den Arm durch die schiere Kraft dieses Ballwurfes ausgekugelt und der Ball ist sonst wohin geflogen. Es war ganz, ganz schlecht. Ich gebe zu, ich habe auch nur schlechte Erinnerungen.
Waren Sie im Leistungskader in Dresden? Wieso gab es an Ihrer Schule Kugelstoß? Was, auf was für eine Schule waren Sie denn?
Man musste irgendwann mal, nein, ich war im Rheinland in der Schule, in Bonn.
Bei uns gab es irgendwie so Badminton und Volleyball und so. Das fand ich irgendwie gut, aber das sind keine Bundesjugendspiele.
Schnösel, sockenweißen Sportarten, ja toll. Wissen Sie übrigens, wie das angestoßen worden ist, diese Reform?
Nee.
Das war eine Frau aus dem Hessischen, glaube ich, die 2015 eine Petition einreichte zur Abschaffung oder Veränderung dieser Bundesjugendwettkämpfe, Jugendspiele, weil ihr Sohn nur eine Teilnehmerurkunde bekommen hat und heulend nach Hause kam.
Ja, das war ich.
Ja, und ich jetzt stelle mir vor, oh, dann bei der nächsten Mutter, beim nächsten Vater kommt auch der Sohn oder die Tochter heulend nach Hause, weil er sich auf der Straße das Knie aufgeschlagen hat. Und dann gibt's eine Petition gegen Straßen. Oder der ist vom Baum gefallen und dann werden alle Wälder abgeholzt.
Das ist mir zu blöd.
Nee, aber genau so ist es doch. Hör doch auf, kann man vielleicht das Kind an die Hand nehmen und sagen, ist nicht so schlimm, reiß dich zusammen.
Bundesjugendspiele, das ist doch irgendwie, das ist doch absurd irgendwie so, von wegen, das ist ja wie so ein Napola, da können sie auch gleich praktisch so mit Flaggen schwenken, aus welchem Gau kommst du, Kamerad, ich komme von der Waterkant und so. Himmel! Echt,
aber die Spiele.
Leni Riefenstahl lässt grüßen. Hören Sie doch auf mit diesen Sachen irgendwie so. Die deutsche Jugend tritt zur Körpertüchtigung an auf den weiten Gauen. Das ist doch Horror. Lassen Sie doch diese armen Kinder in Ruhe.
Was soll denn das Problem sein?
Mein Blutdruck. Das Problem ist natürlich, weil ich so wenig Sport mache, habe ich jetzt einen total hohen Blutdruck. Ich kann jetzt nicht mehr. Ich muss jetzt aufhören.
Also für heute sind die Bundesquatschwettbewerbe eingestellt, wollen Sie sagen?
Ja.
Dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Tschüss, Blumer. Bis bald.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.